Herzlich willkommen
zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mein Name ist Dominik Enzler.
Und mein Name ist Stefan Wendt und wir haben eine Mission, den Mittelstand zu digitalisieren.
Das heißt, digitale Prozesse, mehr Umsatz und bessere Kundenbeziehungen für dein Unternehmen.
Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mit mir, das ist Dominik Enzler, und mit Stefan Wendt. Grüß dich, Stefan.
Hi Domi, grüß dich.
Ja, heute wollen wir uns um ein Thema kümmern, das ich glaube, ja, viele beschäftigt, die sich mit modernem CRM beschäftigen. Und das Thema lautet digitales Marketing wie die Großen durch modernes CRM. Da werden wir heute mal das Augenmerk drauf legen. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema für alle, die sich mit einem CRM-System beschäftigen. Und bevor wir aber reinstarten in die Folge, natürlich wie jedes Mal die Frage nach deinem CRM-Highlight der Woche. Was ist es denn diese Woche gewesen?
Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Highlight gewesen diese Woche. Wir wurden von HubSpot akkreditiert und zwar zum Custom Integration Partner. Und diese Akkreditierungen von HubSpot, die sind ja, sag ich mal, wirklich nicht einfach. Und es gibt auch nicht viele Partner, die beispielsweise für Custom Integrations, also individuelle Schnittstellen, individuelle Integrationslösungen akkreditiert sind. Wir sind sogar in Deutschland der einzige Partner, der diese Akkreditierung besitzt. Also aus einem Netzwerk von knapp 400 Partnern, die es gibt, der einzige Partner zu sein, zeigt schon, wie schwierig dieser Akkreditierungsprozess ist. Und tatsächlich haben wir so 4 bis 6 Wochen investiert mit 2 Mitarbeitern von uns, um diese Akkreditierung vorzubereiten. Und da mussten Schnittstellendokumentationen erstellt werden und es mussten praktisch Datenmodelle aufgezeigt werden. Es musste überhaupt erstmal eine sehr komplexe Integrationslösung geben. Die haben wir mit einem Partner zusammen, mit Cobalt Recruitment oder für Cobalt Recruitment haben wir da eine sehr, sehr spannende Recruiting-Lösung, Integration gebaut. Und die war dann sozusagen das Live-Kundenprojekt, mit der wir in die Akkreditierung gegangen sind. Dann gab es eine ganze Menge Zertifizierungen und Kurse, die im Vorhinein abgelegt und bestanden werden mussten von, glaube ich, 5 oder 6 Mitarbeitern von uns. Und all das zusammen kam in den Auswahlprozess. Dann gab es nochmal ein Interview mit uns und ein Interview mit dem Kunden, also mit der Nicole und der Lisa von Cobalt. Und nach all diesen Schritten haben wir jetzt erfolgreich diese Akkreditierung bekommen. Und da kann das Team auf jeden Fall mega stolz auf sich sein. Und das ist natürlich auch mein CRM-Highlight der Woche gewesen, dass wir diese Akkreditierung besitzen. Und das einmal mehr zeigt, dass wir eben gerade, wenn es um Integration und Custom-Lösungen innerhalb der HubSpot-Plattform geht, Anbindung an Drittsysteme, ja, da auch sehr gut ausgebildet und jetzt auch akkreditiert sind. So viel mein CRM-Highlight der Woche. Ja, Domi, was war dein CRM-Highlight der Woche?
Ja, ich will nochmal ganz kurz auf dein Highlight eingehen, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr cooles Achievement vom Team auf jeden Fall. Und wer ein bisschen mehr noch über Integration noch kennenlernen will, dem sei auch unsere Folge dazu empfohlen. Wir hatten ja sogar den Lukas aus unserem Team dabei. Er war ja auch ein großer Teil von diesem Akkreditierungsprozess und er kann da auch sehr, sehr viel dazu sagen. Deswegen hört euch gerne auch die Folge über die Integrationen an zu HubSpot. Das war eine sehr interessante Folge und kann dann nochmal ein bisschen mehr dazu gesagt werden. Genau, jetzt komme ich zu meinem CRM-Highlight der Woche. Das hat tatsächlich auch ein bisschen mit unserem Thema heute zu tun, also mit Marketing, digitales Marketing und zwar mit Werbeanzeigen. Da gibt es ein echt cooles Tool mittlerweile auf HubSpot, das wir auch aktiv nutzen. Noch relativ frisch, ich glaube so ein paar Monate ist es jetzt alt und da kann man synchronisiert, verknüpft mit Meta Werbeanzeigen schalten auf Facebook und Instagram und das sind Sequenzen, nennen die sich, und das heißt, es ist eine Abfolge von 3 verschiedenen Werbeanzeigen, die verschiedene Ziele haben, und das erste Ziel ist dabei, Awareness zu bekommen, also die Aufmerksamkeit zu bekommen. Das geht meistens über ein Video. Der zweite Punkt ist dann, In diese Consideration zu kommen oder das Interesse zu stärken über Inhalte, über Content. Und der dritte Part ist dann, den Abschluss dann zu generieren oder ein Gespräch zu bekommen, eben über eine dritte Anzeige. Und das wird automatisiert von HubSpot so eingestellt, dass es natürlich der Zielgruppe ausgespielt wird und dann entsprechend getrackt wird, wer hat sich dieses Video, das am Anfang steht, eine gewisse Zeit lang angesehen und hat da auch ein begründetes Interesse daran. Und nur denen wird dann auch die zweite Anzeige ausgespielt. Und dann natürlich, wer dort wieder interagiert, dem wird die dritte ausgespielt. Und so ist es quasi wie ein Funnel aufgebaut innerhalb dieser Werbeanzeigen. Und das Highlight dahinter für mich war jetzt heute, dass wir in einer Anzeigensequenz den zweiten Schritt gegangen sind. Und das ist für mich immer ein spannender Schritt, weil da geht es dann wirklich in die Action und da kommen dann auch die ersten Leads rein nach der ersten Phase, wo nur Awareness getrackt wird und Daten angereichert werden. Und da bin ich jetzt schon gespannt auf die nächsten Tage und Wochen, ob wir da ein paar spannende Leads bekommen, ein paar spannende Gespräche haben. Das ist auf jeden Fall mein Ziel im Highlight der Woche.
Ja, spannendes Thema, ist auch wirklich sehr effizient. Also man kann ohne Werbeanzeigenpartner, ohne Ad oder Performance Marketing Agentur direkt aus HubSpot heraus eine mehrstufige Werbeanzeige schalten, die nur neuen Kontakten angezeigt wird, einer ganz speziellen Zielgruppe und dann ja praktisch Schritt für Schritt, wie du erklärt hast, super effizient. Auch die Zahlen sprechen für sich bei diesen Anzeigensequenzen und dass man das als Unternehmen direkt aus HubSpot heraus mit den Boardmitteln sozusagen durchführen kann, ist schon wirklich sehr, sehr stark, wenn man sich anguckt, wie man sonst sehr, sehr kompliziert und komplex in diesem Meta-Anzeigenmanager so eine Anzeige oder so eine Anzeigensequenz aufsetzen müsste. Das ist schon wirklich ein starkes Tool und cool, dass wir da jetzt eine Phase weiter sind. Und wie du schon sagst, das passt perfekt zu unserem heutigen Thema. Wir schauen uns ja heute mal das Thema Marketing an und wir gehen natürlich darauf ein, wie man als mittelständisches Unternehmen sich im Marketing platzieren kann, aber auch wie natürlich CRM-Systeme dabei helfen können. Marketing ist ja so ein bisschen der erste Schritt im Flywheel oder auf der Customer Journey. Das heißt, Kontakte generieren, Aufmerksamkeit wecken. Demand Generation ist ja so auch ein bisschen das Schlagwort, also Bedarf überhaupt erstmal zu wecken. Und da schauen wir uns an, mit welchen Strategien man das durchführen kann, welche Konzepte es gibt, organisch und anorganisch, online und offline und sprechen ein bisschen über unsere Erfahrungen und Best Practices, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Und wir werden uns da heute voll aufs Marketing konzentrieren, also so auf die Awareness-Phase in der Customer Journey und so die Consideration-Phase, die Abwägungsphase in der Customer Journey, wo es dann auch schon ein bisschen um Marketing Automation geht. Und in den nächsten Folgen schauen wir uns dann nochmal ganz speziell das Thema Vertrieb an und dann auch nochmal das Thema Kundenservice. Und da vielleicht mal nochmal rüber zu dir, Domi. Das Flywheel, das sagt uns ja jetzt schon was, und diese Kombination aus Marketing, Vertrieb, Kundenservice, aber vielleicht für alle, die das noch nicht kennen, hol doch gerne mal alle ab, was das bedeutet und was da dahinter steckt.
Ja, super gerne. Also wir bei Sixon arbeiten ja sehr gerne mit dem Flywheel, auch als HubSpot-Partner, ist ja auch so ein zentrales Objekt für HubSpot und auch für die Partner, die damit arbeiten. Und Hintergrund oder der Gedanke dahinter ist einfach, früher hat man gerne mit einem Funnel gearbeitet. Im Sales-Bereich macht man das ja auch, machen auch wir das noch. Also das ist ja, ist jetzt nicht abgelöst, aber man hat einfach immer in Funnels gedacht. Das heißt eben die Phasen durchgegangen von Awareness bis Decision und dann war der Kunde da und dann war es eben ja Kundenmanagement natürlich schon da oder Kundenbetreuung, aber eben mehr oder weniger der Verkaufsprozess dahinter abgeschlossen. Das Flywheel dagegen hat eben alle Phasen mit drinnen, heißt Marketing wird gestartet, ist auch klassisch eine Inbound-Lösung, würde ich sagen, oder eine Inbound-Vorgehensweise. Das heißt, es wird Awareness geschaffen und dann eben dieser ganze Prozess durchgegangen, den wir heute mal genauer anschauen, bis eben die Leads generiert sind und die dann qualifiziert sind und dann reibungslos an das Sales übergeben werden, quasi schon vorqualifiziert sind und ich im Sales dann schon auf was aufbaue, was eben in dieser ganzen Marketingphase passiert ist. Und so wird das Flywheel, also dieses Schwungrad heißt auf Deutsch, dann schon mal in Gang gesetzt. Und wenn der Partner dann gewonnen ist, wenn das Produkt verkauft ist oder eine Partnerschaft eingegangen wurde, dann wird übergeben an den dritten Part. Das ist dann der Kundenservice-Part, der ja, Customer Care. Und dort ist dann das Entscheidende, dass nicht nur, ich sage mal, betreut wird, also reaktiv betreut wird, sondern dort auch der Kunde nicht nur Kunde ist, sondern Fürsprecher wird. Das heißt, dass man die Kundenbetreuung so aktiv gestaltet, dass durch diesen Kunden auch wieder neue Kunden generiert werden, weil diese, ja, weil das, die Studien zeigen, dass eben zufriedene Kunden wieder neue Kunden weitergeben werden. Und jegliches Marketingbudget, was man so investiert, auch dadurch reduziert werden kann oder effizienter eingesetzt werden kann, wenn man diese Energien aus eben diesem guten Kundensupport und aus dieser guten Beziehung zu seinen Kunden nutzt und daraus wieder neue Kunden generiert. Weil wir kennen das alle, wenn wir irgendwas cool finden, wenn es gut klappt, dann wollen wir auch damit ja, Mundpropaganda betreiben und wollen es weitergeben und wollen unsere guten Erfahrungen teilen. Und genau das ist eigentlich so dieses Flywheel. Und je mehr Kunden man eben dadurch generiert, desto stärker kommt dann dieses Schwung dort auch in Gang. Und darauf sind eben auch Prozesse im Marketing, Sales, Kundenservice ausgerichtet, um damit wieder neue Kunden zu generieren. Und von denen, du hast gesagt, schauen wir uns heute mal den Marketingteil an. In den nächsten Folgen wollen wir dann auch mal auf Sales und auf Kundenservice schauen, um da das ganze Flywheel mal durchzugehen und euch da in jeden Bereich ein bisschen tiefer mit reinzugeben. Und ich denke, wir starten jetzt mal rein mit dem ersten Part. Das ist der Marketing-Part und auch da ist es, ich denke, die Awareness-Phase. Und genau, was kannst du uns dazu schon mal sagen?
Auf jeden Fall. Also, ich finde auch in dieser Flywheel-Theorie sehr spannend, dass je besser die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen sind, desto schneller dreht sich das Flywheel oder desto weniger Reibung gibt es. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, warum das so wichtig ist, dass wir uns jetzt auch anschauen, erstens, was kann man in der jeweiligen Phase machen, aber dann auch, wie kann ein System dabei unterstützen, um die Reibung zwischen den Übergängen vom Marketing in Vertrieb, vom Vertrieb in Kundenservice und vom Kundenservice eventuell wieder ans Marketing, um das so weit wie möglich zu reduzieren. Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und es gibt auch ein kleines Erklärvideo auf unserer Webseite, ist direkt auch auf der Homepage sixon.de eingebunden, wo wir in einem kurzen Video einfach mal beschreiben, wie das Flywheel zustande kommt und wie es aufgebaut ist, kann man auf jeden Fall sich auch mal anschauen. Und im Marketing gibt es ja grundsätzlich erstmal verschiedene Möglichkeiten. Entweder man arbeitet mit einer Inbound-Strategie oder mit einer Outbound-Strategie und man kann es natürlich auf digitalen Kanälen machen, man kann es aber auch auf Offline-Kanälen machen. Also im Marketing geht es grundsätzlich immer erstmal um Aufmerksamkeit. Und auch ganz, ganz viel um Touchpoints. Das ist auch sehr wichtig, werden wir, denke ich, auch viel drüber sprechen in dieser Folge. Und dann gibt es ja so ein bisschen den Unterschied, ist ein Bedarf schon da? Ja, dann beispielsweise SEO ist dann ein sehr wichtiges Thema, dass ich als Marke auch wahrgenommen werde von den Leuten, die diesen Bedarf haben. Oder aber das Gegenstück dazu, es ist vielleicht noch gar kein Bedarf vorhanden und ich setze so früh in der Customer Journey an, dass ich diesen Demand, also diesen Bedarf überhaupt erstmal wecke. Und dann sprechen wir von Demand Generation und das ist dann schon auch noch weiter vorne in der Awareness-Phase und da geht es schon um Thought Leadership. Also da geht es so weit, dass man sich auf einem ganz speziellen Gebiet eben als Experte positioniert und dann über die Zeit hinweg, über viele Monate und Jahre überhaupt erstmal Bedarfe generiert in den Köpfen der Zielgruppe. Ich glaube, ganz spannend oder wichtig ist es, wenn wir uns erstmal so ein bisschen unterschiedlich austauschen über Inbound- und Outbound-Strategien und auch dann einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, also einfach mal ein bisschen aus Best Practices sprechen und Schritt für Schritt vorgehen. Ich glaube, anfangen kann man sehr gut damit, dass man erstmal sagt, was beinhaltet eigentlich so Inbound-Marketing oder so eine Inbound-Strategie? Da sprechen wir immer von drei Themenbereichen. Das ist einmal Content, dann SEO und dann Social Media. Ja, das heißt, inbound ist immer, kann man sich vorstellen, den Magneten halten und man zieht praktisch die Zielgruppe und die interessanten Kunden magisch an durch wertvolle Inhalte, die man produziert und clever verteilt. Und outbound ist so wie das Megafon, kann man sich vorstellen. Man schreit eben seine Botschaft und seinen Angeboten, seine Markenbotschaft nach außen und schaut dann, wer, sage ich mal, da eine Resonanz gibt und dadurch eben angezogen wird und oder wer dadurch sich mit der Marke auseinandersetzt. Ganz wichtig ist auch, im Laufe der Zeit, würde ich sagen, ist die Customer Journey und einfach die Kanäle und Möglichkeiten so umfangreich geworden und auch durch die digitalen Kanäle und vielen unterschiedlichen Anbieter jetzt inzwischen an einem Punkt angekommen, wo ich auch sagen würde, dass keine Strategie alleine mehr der heilige Gral ist. Also es bringt nichts mehr, nur auf einen Kanal zu setzen. Da wird man an einem bestimmten Punkt an die Grenzen stoßen. Und ich glaube, es ist so wichtig wie nie zuvor, dass man auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten tanzt und verschiedene Kanäle bedient. Wobei man aber schon schauen sollte, dass man sich auch pro Kanal wirklich konzentriert, diesen Kanal zu meistern, ihn ordentlich aufzubauen, ordentlich aufzusetzen und dann einem weiteren Marketingkanal auch zu widmen. Und damit starten wir vielleicht mal rein im Bereich Outbound vielleicht, Domi, wenn wir über das Thema Werbeanzeigen, Performance-Marketing sprechen oder auch offline, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten der Kaltakquise oder des Outbound-Marketings. Was sind da so Punkte, die dir einfallen? Was sind so Erfahrungen, die du gemacht hast? Was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht so?
Ja, genau. Also ich würde noch dazu sagen, wichtig ist auch das Wichtigste dabei ist eigentlich erstmal seine Zielgruppe auch zu kennen. Das kann dann natürlich sein offline, es kann sein online. Und wenn wir dann über Outbound-Marketing sprechen, da haben wir vorher im Highlight der Woche schon mal so eine Werbeanzeigensequenz angesprochen. Also das ist schon mal so eine Möglichkeit. Da natürlich ist ganz, ganz wichtig, auch seine Zielgruppe zu kennen und auf Erfahrungswerte zu setzen. Wen möchte ich denn eigentlich anschreien, hast du gesagt? Wen möchte ich denn überhaupt ansprechen mit meinen Werbeanzeigen, mit meinem Social Media, mit meinen Botschaften, die ich nach draußen gebe. Und dafür ist eben wichtig, erstmal die Zielgruppe zu kennen, eben durch seine Kundschaft. Wen gewinne ich, durch welche Kanäle, da eine Persona zu bilden, wen möchte ich ansprechen und darauf dann fixiert seine Botschaften zu zielen. Und da kann man dann eben ganz klar durch Auswertungstools, die sich in den CRM-Systemen, in den modernen CRM-Systemen befinden, danach gliedern, wen möchte ich jetzt in dem Moment ansprechen. Und das ist, denke ich, so auch das Wichtigste, wie du gesagt hast, auf verschiedenen Hochzeiten zu sein, da auch immer die Auswertungen gut zu fahren und eine gute Datenlage zu haben und dann auch personalisiert. Auch das ist mit einem guten CRM-System eben möglich, seine Zielgruppe anzusprechen. Und eben zum Thema Personalisierung, da ist es nochmal wichtig, oder das ist bestimmt einer der wichtigsten Punkte, seine potenziellen Partner in sein CRM zu bekommen, um dann auch im nächsten Schritt sie nurturen zu können, sie ansprechen zu können und auch zu wissen, wie bewegen sie sich, was tun sie und dann an den richtigen Touchpoints abzuholen. Und von dem her sind zusammengefasst die Dinge, die wichtig sind, Zielgruppe kennen, Auswertungen fahren, also Datenanalyse betreiben und dann an den richtigen Touchpoints ansetzen und dort seine Botschaften zielgerichtet an seine Zielgruppe zu senden.
Ja, gute Punkte auf jeden Fall. Diese drei Cs sind da wichtig, Customer, Copy und Creative. Also wenn man eine Werbeanzeige aufsetzt, egal ob es jetzt in der Online- oder in der Offline-Welt ist, dann ist es immer wichtig, das an die richtige Zielgruppe auszuspielen, Zielgruppendefinition. Gerade wenn man über digitale Werbeanzeigenplätze arbeitet, das muss ja nicht nur Meta oder Google oder LinkedIn sein. Es gibt ja auch große Anbieter oder Systeme, die Werbeanzeigen auf viel mehr Plattform ausspielen, auf viel mehr Webseiten ausspielen. Und es gibt ja in der digitalen Welt super viele Werbeplätze. Es müssen nicht die Social Media Accounts sein, aber unabhängig davon ist immer wichtig, an welche Zielgruppe will ich es ausspielen, weil diese Zielgruppendefinition ja dann auch einen ganz entscheidenden Einfluss auf das Creative hat. Also das heißt, welche Form der Darstellung wähle ich, Video oder Bild, dann ist natürlich da auch immer sehr wichtig herauszustechen. Und man sagt da so, Marketing muss polarisieren, also gerade wenn es um Werbeanzeigen geht, das darf nicht generisch wirken, sondern das muss in irgendeiner Art und Weise auffällig sein und einfach vielleicht ein bisschen provokant auch, also einfach polarisierend. Und dann natürlich die Copy, der Text dazu, einmal der Werbetext oder die Inhalte, die um die Werbeanzeige drumherum noch vermittelt werden, der Call to Action, worauf zielt die Werbeanzeige ab, also was ist sozusagen der nächste Schritt nach dem Anschauen dieser Werbeanzeige, das sind sehr wichtige Punkte. Und jetzt kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an, wovon wir sprechen, also von welchem Unternehmen sprechen wir. Sprechen wir von B2B-Bereich oder B2C-Bereich oder vielleicht B2G, wo man an Verwaltung und an staatliche Behörden verkauft. Das ist wirklich immer auch entscheidend dann für den Werbeplatz. Wenn man mal über B2C-Werbeplätze spricht, dann machen natürlich solche großen Werbeplattformen Sinn, solche großen Werbetools wie zum Beispiel Jock. Jock haben wir ja auch betreut, die haben eine Software, um Werbeanzeigen auch über die klassischen Social-Media-Marktplätze hinaus auf allen möglichen Webseiten und allen möglichen digitalen Kanälen zu verbreiten. Dann kann ich eben die Consumer, die Endkunden am besten erreichen. Wenn ich aber im B2B-Bereich unterwegs bin, dann macht es schon Sinn, die Dienstleistung auch auf den klassischen Kanälen wie Google oder LinkedIn oder auch Meta zu verteilen. Und ja, LinkedIn bringt natürlich als Plattform immer diesen Business-Kontext mit sich. Das heißt, dort kommen Kontakte drauf und erwarten auch, dass sie vielleicht irgendwie etwas mit der Arbeit, was mit der Arbeit zu tun hat, lesen oder sehen. Und man hat aber bei Meta oder bei Google die Spezialeffekte, dass man die Leute da in einer Umgebung trifft, wo sie eigentlich privat sind oder eigentlich privat unterwegs sind und man sie da schon dann noch ein bisschen besser vielleicht auch herausziehen kann aus diesem Umfeld und dann auch ein bisschen auffälliger bespielen kann, ist, glaube ich, sehr wichtig. Meta und Google haben natürlich auch die längste Erfahrung, wenn es um Werbeanzeigen geht. Das heißt, diese Portale, die Ad-Manager, die sind deutlich, deutlich älter und auch ausgereifter als zum Beispiel der LinkedIn-Algorithmus oder das LinkedIn-Werbeanzeigenportal, das muss man auch immer bedenken. Die Nutzerbasis bei Meta, das besteht ja aus Facebook, aus WhatsApp, aus Instagram und noch aus vielen anderen Meta-Drittanbieter-Plattformen, ist sehr, sehr groß, die Nutzerbasis. Bei Google genauso, bei LinkedIn vielleicht ein bisschen kleiner. Dadurch ist LinkedIn-Werbung auch immer ein bisschen teurer. Und ja, dann kann man natürlich sich überlegen, was da die richtige Plattform für ein Unternehmen ist. Ich finde es auf jeden Fall immer sehr wichtig, dass man die Möglichkeit hat, relativ viel auch einzustellen, Einfluss zu nehmen, Feedback zu bekommen von den Werbeanzeigenplattformen und dann dadurch auch eine erfolgreiche Werbeanzeige aufzusetzen. Ja, wobei ich auch sagen muss, das ist immer Trial and Error. Also ich finde jetzt diese Meta-Anzeigensequenzen, über die wir eingangs gesprochen haben, die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben als B2B-Unternehmen. Und bei Google gibt es diese Performance Max-Anzeigen, die relativ ähnlich funktionieren. Also man gibt Content frei, man lädt Content hoch und der Google-Algorithmus entscheidet selbst, welche Inhalte er welchen Nutzern an welcher Stelle anzeigt und versucht auch, das so effizient wie möglich zu gestalten. Und das sind zwei Werbeanzeigenformen, die es nur bei Meta und Google bisher gibt und die darauf ausgelegt sind, so effizient wie möglich, ja, Werbung auszuspielen, ja. Also möglichst geringe Cost per Impression, möglichst geringe Cost per Click und möglichst geringe Cost per Conversion. Ja. So viel eigentlich dazu von mir. Domi, fällt dir dazu noch was ein?
Ja, genau. Also ich kann eigentlich das nochmal rausheben, was du gesagt hast, dass man an verschiedenen Orten auch aktiv sein soll. Natürlich immer dann gucken, was seine Zielgruppe tut. Die sollte man sehr gut kennen. Und dann auch diese verschiedenen Touchpoints aufzubauen. Das kann dann eben auch einmal offline sein, dann einmal auf LinkedIn und wie du gesagt hast, auf Facebook, wenn ich dann mal als Geschäftsführer eines Unternehmens privat unterwegs bin und dann vielleicht in einem entspannteren Umfeld bin, dann sehe ich auf Facebook eine Anzeige, die mir dann wieder auf dem Weg zur Arbeit auf einem Screen angezeigt wird. Also so viele Touchpoints wie möglich, dort, wo sich meine Zielgruppe bewegt. Und was ich auch noch einen schönen Punkt finde, ist diese Markenidentität oder diese Markensprache zu verwenden. Über die haben wir auch schon in dem Podcast mal gesprochen. Das heißt, einen Wiedererkennungswert zu schaffen, alleine durch die Art, wie ich eben kommuniziere und auch über die Art, wie die Dinge visualisiert sind, um ja einen Wiedererkennungswert zu schaffen und mit diesen Touchpoints, oft ist es ja nur im Vorbeigehen, im peripheren Sehen, aber es wird trotzdem wahrgenommen. Und wenn ich da einfach eine einfache oder eine Wiedererkennungswert, einen hohen Wiedererkennungswert habe, dann bringen diese Touchpoints eben auch was, weil man eben sagen muss, viele ja, haben ihre Entscheidung für ein Produkt schon getroffen, bevor sie überhaupt in Kontakt treten mit dem Verkäufer oder mit dem Unternehmen, mit dem Vertreibenden. Und da ist es eben wichtig, viele Touchpoints zu haben und dann schon aufzuklären. Kann, wie du gesagt hast, es gibt auch verschiedene andere, gerade B2C-Beispiele, kann man sagen, zum Beispiel Vergleichsportale sind da auch ein wichtiges Thema, wo man dort präsent sein kann. Also es gibt verschiedene Punkte, die man nutzen sollte und kommt eben immer auch ein bisschen drauf an, welches Produkt und welche Zielgruppe man hat. Das sind so die Themen.
Ja, Thema Touchpoints ist sehr, sehr relevant. Also man darf eine erfolgreiche Werbeanzeige nicht daran messen, wie viele Kunden sie initial generiert, sondern man braucht 15 bis 20 Touchpoints heutzutage, also Interaktion mit dem Kontakt, damit er überhaupt erstmal ein kaufbereiter Kontakt ist, also ein klar definiertes Kaufinteresse hat und man ihn zu einem Abschluss auch bewegen kann. Also 15 bis 20 Stück. Also man muss davon ausgehen, dass eine Werbeanzeige viele Touchpoints erstmal braucht, häufiger ausgespielt werden muss, auch mehrere Werbeanzeigen mit unterschiedlichen Creatives an den gleichen Kontakt ausgespielt werden müssen, damit ein echtes Kaufinteresse da ist. Und dadurch gibt es viele Streuverluste und dadurch heißt es auch häufiger mal, meine Werbeanzeigen performen nicht. Aber dann ist einfach der Zeitraum nicht lang genug. Oder aber, also es kann ja sein, dass ein extrem hohes Werbebudget zur Verfügung steht für das Unternehmen. Dann kann man natürlich den Zeitraum extrem verkürzen, ja, weil man es einfach schafft, dadurch, dass man mehr Geld investiert, mehr Geld zur Verfügung hat, in kürzerer Zeit mehr Touchpoints aufzubauen. Aber wenn es ein durchschnittliches Werbebudget ist, wo man ja schon bei 1.000 Euro im Monat ist beispielsweise nicht wirklich viel Werbebudget, ja, dann braucht man 6 bis 12 Monate diese kontinuierliche Werbeanzeigen erstmal laufen haben, um genug Touchpoints aufgebaut zu haben, um dann vielleicht einen Kunden zu gewinnen. Und hier ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass natürlich dann auch das Produkt und die Conversion, die stattfinden soll, auch ganz klar definiert ist. Und man auch hier aufpassen muss, dass man nicht zu viele unterschiedliche, ja, Angebote an den gleichen Kontakt stellt, sondern dass man immer wieder mit dem gleichen Thema in Verbindung gebracht wird und dann diese 15 bis 20 Touchpoints in diesem Bereich aufbaut. Und wie zum Beispiel jetzt, ja, Gießkannen, ja, wenn es um Gießkannen geht, ja, Gießkannen kaufen vielleicht, dann muss es, wenn es ein Anbieter von Gießkannen ist, dann muss auch wirklich diese 15 bis 20 Touchpoints vereinfacht gesagt auf dieses Produkt am Ende hinweisen, bis dann vielleicht ein Kontakt sagt, ah, okay, hier kriege ich die besten Gießkannen zu kaufen.
Ja, genau. Also da auch bei der Werbeanzeige nochmal, um das zu sagen, weil du gesagt hast, sie performt vielleicht nicht, ist mir noch ein Punkt gekommen, wenn eine Werbeanzeige steht und sie performt in dem Moment vielleicht nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann neigen viele dazu zu sagen, okay, war ein Flop, ich nehme sie raus. Aber da sind eben diese Analyse-Tools auch wichtig und schon Kleinigkeiten können da auch wieder zu einer veränderten Performance führen. Und wie du gesagt hast, manche müssen einfach über eine Zeit lang auch online sein, auch um nochmal diese Auswertungen zu stärken, um Daten anzureichern. Und dann kann man eben über Kleinigkeiten, vielleicht einen anderen Call to Action oder ein bisschen abgeänderten Text, eine andere Ansprache, da nochmal weiter verfeinern und dann immer gucken, welche Dinge muss ich verändern, damit sich die Werbeanzeige dann ja verbessert. Und eine Werbeanzeige kommt auch immer auf den Zyklus an, in dem ich verkaufe. Kann im ersten Moment ja auch erstmal zum Lead generieren sein und dann über das Bespielen dieses Leads, dieses Nurturen, also ihn immer wieder zu Interaktionen bringen und zu gucken, wie reagiert er, was interessiert ihn, wann ist er aktiv. Das kann ja auch dafür sein, also dass ein längerer Zeitraum ist, bis diese Werbeanzeigen dann eben das ausspielen, was man dann eben haben möchte.
Ganz genau. Und wenn das für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch sehr spannend ist, dann würde ich sagen, droppt es uns gerne in die Kommentare, hinterlasst uns eine Nachricht, einen Kommentar. Wir können auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen, wie man jetzt technisch gesehen eine Werbeanzeige aufsetzt, auf den klassischen Plattformen oder vielleicht auch auf alternativen Plattformen. Wenn das spannend ist, dann schreibt es uns auf jeden Fall. Ansonsten widmen wir uns vielleicht, damit wir heute jetzt die Folge hier nicht sprengen, nochmal dem zweiten großen Themenbereich, und zwar dem Inbound-Marketing. Das heißt, Content, SEO, Social Media, ich hatte es schon angesprochen, die drei großen Bereiche, um sich als Thought Leader über Content Marketing zu positionieren. Und steigen wir vielleicht mal ein mit dem Thema Content-Produktion. Man muss natürlich hier darauf achten, dass man sich auch hier wieder, wenn wir das Beispiel der Gießkanne nehmen, ganz genau überlegt, was sind denn Themen, die ein potenzieller Kunde sucht, oder was sind die Probleme eines potenziellen Kunden, wenn er am Ende eine Gießkanne braucht. Also es geht in dem Fall dann beispielsweise um Gartenpflege oder auch um Bewässerung von den Pflanzen. Und das sind dann so die Themen, wo man sich als Unternehmen oder als Anbieter auch inhaltlich drauf positionieren muss, damit man letztendlich in diesen Bereichen gefunden wird, von der Zielgruppe gefunden wird. Und dann ist ein guter Hebel diese Inhalte, die man erstellt. Das könnten Blogartikel sein, das könnten Videos sein, das könnten Podcasts sein, die dann auch proaktiv zu teilen. Und da gibt es ja die zwei großen Möglichkeiten. Einmal auf Social Media Plattform. Da hat man eben den Effekt, dass man selber entscheiden kann, wann man etwas veröffentlicht und dass man es auch selber pushen kann. Also man kriegt das dann in die Köpfe von den Leuten. Aber man hat den Nachteil, dass natürlich eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne ist. Das heißt, der Content ist da, ist geteilt und dann verpufft es schon wieder. Deswegen gibt es noch so den zweiten Bereich, die Suchmaschinenoptimierung. Da steckt dahinter, dass man Content veröffentlicht und auch Suchmaschinen optimiert, damit er eben langfristiger sich bei den Suchanfragen rund um dieses Thema positioniert. Und dann veröffentlicht man die Inhalte, hat vielleicht nicht initial direkt eine Sichtbarkeit, aber wenn es ein guter Inhalt mit Mehrwert ist, dann wird dieser Inhalt nach und nach besser ausgespielt auf den Suchplattformen. Die größte oder bekannteste Suchplattform ist Google. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum 98 oder 99% der Suchanfragen werden über Google gestellt. Und ja, dann schafft man es natürlich da auch über eine lange Zeit immer wieder mit dem gleichen Content gefunden zu werden. Und das ist eine gute Wechselwirkung aus diesen beiden Themen, Social Media und Suchmaschinenoptimierung, um Inhalte, die man produziert, dann auch in die Zielgruppe rein.
Genau, kann man natürlich auch im wechselseitigen Spielen haben, also über Social Media Plattformen dann wieder seine Blogartikel promoten, andersrum genauso. Und wie du gesagt hast, diese Touchpoints werden eben dadurch dann auch wieder gesät. Und über den Social Media Account hat man diese kurzfristigen Dinge. Man kann dadurch eben ja schnell Aufmerksamkeit generieren und über die Blogartikel ja langfristig und dort auch in den CRM-Tools, um da die Brücke zu schlagen, natürlich wieder verwenden. Auch die Analyse-Tools sind da wieder wichtig, die dann direkt im CRM-System sind. Also das heißt, bei den Social Media Plattformen kann ich alle Social Media Plattformen, die ich bediene, sei es LinkedIn, Instagram, Facebook, ja auch über alle Kanäle hinweg alle Beiträge überwachen und kann da auch wieder Anpassungen reingeben, sei es auch wieder in der Ansprache oder im Content. Also sollen laufen vielleicht Videobeiträge besser, laufen kürzere Videobeiträge besser als längere, oder sind es vielleicht doch die Bilder, oder ein Karussellbeitrag zum Beispiel, der besonders gut läuft. Also auch da immer wieder gucken, welche Dinge laufen gut, welche Dinge kommen gut an. Und das Gleiche bei der SEO-Optimierung, auch da kann man die Analyse-Tools nutzen, um dann auch zu schauen, langfristig gesehen, welche Blogbeiträge funktionieren denn besonders gut? Welche Keywords haben die hinterlegt und ja, warum funktionieren die denn besser als andere? Und da dann auch wieder, wie auch bei den Werbeanzeigen, immer peu à peu anzupassen, um dann seine, ja, um seine Strategie immer spitzer und immer ja, erfolgreicher zu gestalten.
Ja, die Frage, die sich hier auch häufig stellt, ist, welches Content-Format eignet sich am besten? Ist auch wieder die Frage, von welcher Perspektive man drauf schaut. Schaut man aus der Perspektive eines Unternehmens aus dem B2C-Bereich mit Consumer Goods, dann kann man sicherlich sagen, dass Video-Content und vor allem dieser Short-Video-Content aktuell sehr, sehr gut geeignet ist, weil auch die Plattformen wie Facebook, wie Instagram, wie YouTube oder auch andere Social-Media-Plattformen, TikTok beispielsweise, diese Inhalte, diese Kurzvideos extrem gut ausspielen. Einfach deutlich besser als lange Content-Formate. Und man schafft es natürlich auch in einem kurzen Videoformat, es darf ja maximal eine Minute lang sein, auch wenn es B2C, also Consumer Goods sind, dann schafft man es auch in dieser kurzen Zeit, das zu vermitteln, was dieses Produkt löst oder was diese Dienstleistung löst. Es ist einfach auch einfacher, dann einen Schokoriegel in die Kamera zu halten und ihn cool zu inszenieren, um damit Touchpoints aufzubauen. Aber wenn man jetzt im B2B-Bereich schaut, von der Perspektive eines Unternehmens, was B2B-Dienstleistungen anbietet, sehr erklärungsbedürftige Dienstleistungen, beispielsweise vielleicht im Healthcare-Bereich oder wenn es um Legal-Themen geht oder ESG-Consulting geht, das ist so erklärungsbedürftig, das sind so komplexe Themen, da kann man es vielleicht schaffen, über Kurzinhalte auf den Social-Media-Plattformen ausgespielt zu werden, aber es wird einfach keine Leute catchen, weil es einfach viel zu kompliziert ist, um es in einer kurzen Zeit rüberzubringen. Das heißt, für diese Short-Formate eignen sich dann schon eher etwas leichtere, etwas lustigere Themen vielleicht. Und wenn es eben ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, dann sollte man schon viel lieber schauen, dass man da, was das Content-Format betrifft, lieber auf Podcasts, längere Audio-Inhalte oder längere Video-Inhalte geht oder auch Blogartikel dort wählt. Weil klar, Studien oder ausführliche Blogartikel dienen immer dazu, um auch komplexe Themen verständlich rüberzubringen. Und es gibt auch hier eine spannende Info oder eine spannende Bewegung, die auch recht aktuell ist, die ich hier einmal noch teilen möchte. Wir sehen zum Beispiel jetzt bei YouTube. YouTube ist ja Teil von Google, also vom Alphabet-Mutterkonzern. Und YouTube oder auch Google insbesondere hat jetzt über längere Zeit in den Updates des Algorithmus diese Kurzvideos bevorzugt ausgespielt. Jetzt seit dem letzten Google-Update, was im Juni veröffentlicht wurde, ist das wieder rückgängig geworden. Das heißt, bei Suchanfragen von Nutzern werden wieder bevorzugt längere Videos ausgespielt. Was natürlich auch zeigt, man ist immer so ein bisschen von den Suchalgorithmen abhängig und man sollte sowohl Kurzinhalte als auch längere Videos produzieren und es gibt da jetzt kein genaues richtig oder falsch und man ist auf jeden Fall mit langen und ausführlichen Inhalten nicht irgendwie, man braucht keine Angst haben, dass das nicht mehr relevant ist oder sowas, ja, nur weil aktuell vielleicht Short-Videos sehr, sehr gehypt werden und alle sagen, du musst Shorts machen, du musst Reels machen. Ich sehe das ein bisschen anders. Letztendlich, ja, das kommt immer in Wellen und jetzt aktuell waren vielleicht immer Shorts im Hype, aber das heißt jetzt nicht, dass längere Content irrelevant ist. Wenn es gute Inhalte, verständliche Inhalte sind, dann wird auch ein guter Blogartikel oder ein längerer Blogartikel oder ein längeres Video auf Dauer gut performen und gute Leads bringen.
Ja, ich denke auch, dass es, wie du auch gesagt hast, abhängig ist von, bin ich ein B2C-Unternehmen oder ein B2B-Unternehmen. B2C ist natürlich, wenn man auf einen Impulskauf beispielsweise aus ist, dann sind natürlich Shorts auch immer ganz cool, da direkt das Video ansprechend zu machen und dann den Hype auszulösen, die Euphorie auszulösen. Das ist bei einer Dienstleistung im Healthcare-Bereich zum Beispiel natürlich ein bisschen schwieriger. Und da finde ich auch, wenn wir aufs CRM-System schauen, ein cooles Tool oder eine coole Übersicht, das Kampagnenmanagement, das man auch nutzen kann, wenn man jetzt gerade eine Kampagne zu einem bestimmten Produkt oder zu einer bestimmten Dienstleistung fährt, über einen gewissen Zeitraum, dann ja, ein Angebot hat oder einfach eines pushen möchte, dann kann man eben diese verschiedenen Kanäle auch auswerten und gegenüberstellen, wird alles in einer Analyse rausgespielt. Ich sehe dann die Inhalte, die ich geliefert habe, in welcher ja, in welchem Bereich wurden die denn am besten geklickt? Wurden die Deals abgeschlossen? Wurde am meisten gekauft? Wurden die meisten auf den Shop geleitet? Und dadurch kann ich natürlich dann auch segmentieren, ist jetzt mein Inhalt am besten für Social Media, die ich dann nochmal mit Werbeanzeigen pushen kann? Oder läuft es doch besser über meine SEO-Artikel oder meine Landingpage, die ich online stelle? Also da kann man dann natürlich auch immer abwägen, wo passt mein Produkt, meine Dienstleistung am besten, und da wieder auch die Analyse-Tools nutzen, die da ja aktiv nutzen. Das ist wirklich, kommt oft vor, dass man mit Kunden spricht und die dann sagen, ja, ist immer zeitaufwendig und möchte mich gar nicht so reinfuchsen. Ich versuche einfach so und mach's nach Gefühl. Aber ich glaube, wenn man eine gute Datenlage hat über das, wie funktionieren meine Kanäle und leichte Anpassungen dann darin macht und da dann sieht, welche Kanäle funktionieren dann besser, dass es einen hohen, hohen Mehrwert hat im Endeffekt auf meine Deals und meine Leads, die ich dadurch generiere.
Ja, was sind vielleicht, wenn wir auf Social Media, organisches Social Media Posting schauen, was sind da so deine Best Practices und Tipps, was für Social Media Beiträge gut funktioniert?
Es kommt, wie gesagt, darauf an, was man jetzt für ein Ziel auch hat, finde ich. Also man muss da mal kurz gucken, möchte ich jetzt meine Followerzahlen erhöhen und möchte Awareness schaffen für das Produkt, oder möchte ich wirklich Leads generieren dadurch und schnelle Kaufabschlüsse bekommen. Aber wie du gesagt hast, auf den Plattformen mit den kurzen Videos ist auf jeden Fall dieser lustige Content oder der relatable ist, sagt man ja, funktioniert sehr gut. Dadurch kann man eine Community auch aufbauen und kann dadurch Interaktionen auch beeinflussen. Dann sollte man auf jeden Fall auch mal gucken, die Hashtags zu optimieren. Das ist gerade bei Instagram auch wichtig. Bei LinkedIn auch schauen. Zu viele Hashtags sind da erfahrungsgemäß beim Algorithmus dann nicht mehr so gut. Der schmeißt dann wieder einige raus oder rankt es dann ein bisschen schlechter. Also da sollte man auch gucken, nicht zu viele, sondern genau die richtigen. Und ja, vielleicht auch links und rechts zu gucken, was machen denn die Mitbewerber und wie sieht da der Beitrag aus, und sich davon dann wieder abzuheben. Und es kommt dann immer auch auf die Plattform drauf an. Wenn man jetzt ein B2B-Unternehmen ist, auf LinkedIn unterwegs ist viel, da ist natürlich der Beitrag mit dem Mehrwert, mit Content, wo sich die Entscheider auch Zeit nehmen, wenn sie gerade das Interesse daran haben, dann sind solche Beiträge, die dann persönlich sind, aber trotzdem Mehrwert liefern, funktionieren auf LinkedIn relativ gut, der Erfahrung nach. Aber auch da kann man dann wieder die Analyse-Tools nutzen, weil im Endeffekt ist jedes Unternehmen wieder ein bisschen anders und funktioniert anders, hat eine andere Markenidentität, und da muss jeder seinen Weg finden. Es gibt Vorgaben, an die man sich auf jeden Fall halten kann, die gut funktionieren. Aber ja, muss man immer auch selbst seinen Weg finden, um da dann seine Zielgruppe auch genau anzusprechen.
Ja.
Was sind deine Erfahrungen, wenn ich den Ball nochmal zurückgeben kann?
Ja, genau. Also wir haben schon gesehen, dass wir einen deutlichen Anstieg zum Beispiel geschafft haben in Impressions- und Klickzahlen, wenn wir diesen Relatable Content verwendet haben. Also das heißt, persönliche Inhalte oder auch lustige Inhalte mit über die sozialen Plattformen zu teilen, obwohl es vielleicht LinkedIn ist oder obwohl es ein ernstes oder ein inhaltlich schon tief inhaltliches Thema ist, trotzdem ein witziges Bild reinzunehmen, erhöht einfach die Impression, weil das besser ausgespielt wird, ja, weil die Plattform es einfach besser ausspielt. Frequenz ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben es zum Beispiel innerhalb von kurzer Zeit geschafft, die Impressionszahlen um über 50% zu erhöhen, nur weil wir auf tägliches Posting gegangen sind, also einfach die Frequenz deutlich erhöht haben. Das heißt, nicht nur, klar, werden auch mehr Beiträge gepostet, generiert vielleicht mehr Impressionen, aber auch allein durch den Anstieg an Postings generiert man halt einen viel stärkeren Skalierungseffekt, also wie eine exponentielle Kurve. Klar, mehr Beiträge generieren auch so an sich schon mehr Impressionen, aber dadurch, dass wir auf die Frequenz von einem Tag gegangen sind, hat man auch gemerkt, dass insgesamt alle Beiträge viel, viel besser und häufiger ausgespielt werden. Und dann vielleicht der letzte Punkt, wie du schon sagtest, 3 bis 5 Hashtags, sagt man, ist eine gute Anzahl. Alles darüber wird schon wieder die Frequenz oder die Beiträge, die mehr als 3 Hashtags haben schon wieder eine niedrigere Sichtbarkeit, obwohl man zwischen dem ersten Beitrag und dem zweiten Beitrag gar nichts groß verändert hat. Und auch, wenn man einen Beitrag hat und man setzt den Link direkt mit in den Beitrag rein, also den Link zu einer externen Seite, wie zum Beispiel zur Webseite, dann hat der gleiche Beitrag auch eine deutlich geringere Reichweite als ein Beitrag, in dem man keinen Link reinsetzt, wo man praktisch den Text direkt in den Beitrag schreibt oder dann vielleicht in dem Kommentarfeld auf eine externe Seite verweist. Also da sieht man auch ganz klar, diese Social Media Plattformen wollen die Leute auf ihrer Plattform halten und sehen das gar nicht gerne, wenn man da die Leute dann auf Drittanbieter-Tools bringt, was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil ja auch diese Social Media Plattformen das Ziel haben, die Nutzer zufriedenzustellen. Und wenn man direkt im Beitrag einen Link setzen kann, dann erhöht das ja eigentlich die Zufriedenheit des Benutzers und der kommt eigentlich gerne wieder. Ist irgendwie so ein bisschen asynchron, aber ist tatsächlich so, dass die Beiträge unterschiedlich gut funktionieren, obwohl nichts groß anders ist, außer dass halt in dem einen Link zu einem externen Inhalt gesetzt ist und in dem anderen nicht.
Ja.
Kommen wir vielleicht nochmal zum Thema SEO, wäre vielleicht auch nochmal kurz spannend, so ein bisschen die SEO Best Practices, also wie schaffe ich es, meine Inhalte Suchmaschinen zu optimieren?
Mhm. Ja, auf jeden Fall, auch wie du gesagt hast, ist ein wichtiges Thema, wenn man Inhalt, wenn man ja Interessenten ansprechen will, die wirklich auf der Suche nach Inhalt sind, die gerade das Kaufinteresse auch haben, also sich für das Produkt schon interessieren. Und beim Gießkannenbeispiel zu bleiben, wenn jemand jetzt danach sucht, wie kann ich mein Blumenbeet am besten bewässern oder mein Blumenkasten, dann wird natürlich danach gesucht, auch inhaltlich erstmal zu schauen und durch diesen Inhalt, durch diesen Content, den ich dann über meine Blogs beispielsweise auf meinen Kanälen verbreite oder auf meiner Webseite habe, dadurch dann die Leute auf meine Produkte zu bringen. Und man sieht es ja auch immer wieder bei sich selbst, wenn man gerade noch eine Frage hat oder irgendwie auf der Suche ist nach einer Antwort auf irgendeine Frage, die relativ einfach ist, dann kommt man immer wieder auch auf Seiten, wo man jetzt gar nicht damit gerechnet hat, dass dort jetzt die Antwort zu finden ist. Und ich glaube, das ist so die Zielvorgabe oder der Wunsch, den man ja eigentlich hat als Unternehmen, dass man die verschiedensten Themen vereinheitlicht und damit die Leute auf seine Seiten bringt und damit dann das Kaufinteresse weckt. Und da können wir jetzt mal genauer reinschauen. Es geht dann natürlich um die richtigen Begriffe, um die richtigen Überschriften, um den richtigen Content. Und was sind da deine Best Practices aus der SEO-Welt?
Ja, Thema SEO ist immer in 2 Bereiche erstmal aufgeteilt. Einmal On-Page-SEO und einmal Off-Page-SEO. Können wir auch in der Tiefe nochmal einzelne Folgen zu machen, aber grundsätzlich ganz vereinfacht gesagt ist erstmal das On-Page-SEO alles, was auf der Webseite stattfindet und das Off-Page-SEO alles, was außerhalb der Webseite stattfindet. Zum Beispiel Verlinkungen und PR, also dass man von externen Seiten verlinkt wird. Und diese beiden Bereiche steigern dann die Autorität der eigenen Domain. Und wenn die Domain-Autorität möglichst hoch ist, dann werden eben auch Artikel und Inhalte besser ausgespielt als von Webseiten, wo die Domain-Autorität nicht so hoch ist. On-Page-SEO kann man tatsächlich sehr viel selbst beeinflussen, indem man sich erstmal ordentliche Content-Cluster überlegt. Also zum Beispiel passend zu den Inhalten eines Unternehmens. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Autohaus bin, dann möchte ich mich zum Beispiel in einem Cluster rund um das Keyword oder das Thema Autokaufen positionieren. Und ein Autokauf, der hat jetzt ganz viele unterschiedliche Unterbereiche, Teilbereiche, zu denen ich dann jeweils Inhalte produzieren kann. Zum Beispiel Finanzierung oder Leasing oder Direktkauf oder welche Automarken man kaufen kann oder der große Autokaufvergleich und dann Autokaufen über 50.000 Euro, Autokaufen unter 50.000 Euro. Das wären alles so Inhalte in dem Cluster Autokaufen, zu denen sich ein Autohaus positionieren könnte, um zu zeigen, dass man in diesem Bereich ein Spezialwissen und ein Expertenwissen hat. Und das mag nämlich auch Google oder das mögen die großen Suchmaschinen, wenn man zu einem Cluster möglichst viel dichten Content bringt und führt dazu, dass dann die Inhalte besser ausgespielt werden. Und wenn man dann auf die Artikelebene geht oder die Videoebene oder die Podcastebene, ist es eben sehr, sehr wichtig, über bestimmte On-Page-Optimierungen auch nochmal den Suchmaschinen mitzuteilen, was in diesem Inhalt vermittelt wird. Da sollte man zum Beispiel schauen, dass man einen guten Titel wählt, wo das Keyword drin vorkommt, dass man eine gute Meta-Beschreibung von einem Blogartikel wählt, wo das Keyword drin vorkommt, dass das Keyword selbst und Variationen davon ungefähr 1,5% der gesamten Textdichte ausmachen oder Videodichte oder Podcastdichte, also dass einfach dieses Keyword in dem Inhalt möglichst 1,5% mal vorkommt, wenn wir von Wörter ausgehen. Wenn ich jetzt einen Beitrag habe mit 1000 Wörtern, dann wären das praktisch 15 Mal kommt das Keyword in diesem Blogartikel vor. Dann sollte man die Bilder, die man in Blogartikeln einbaut, möglichst auch optimieren, dass die komprimiert sind, fürs Web optimiert sind, nicht von der Dateigröße nicht zu groß sind. Dann sollte man bei den Bildern Alt-Attribute hinterlegen und auch den Dateinamen des Bildes nicht irgendeine komische Nummer geben, sondern schon auch das Keyword einbauen und beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Und dann möglichst auch in den Artikeln oder in den Inhalten, die man schreibt, auf andere Inhalte verlinken, die sozusagen auch eine hohe Autorität haben. Also es ist sehr hilfreich, wenn ich jetzt hier im Podcast, in den Shownotes oder in einem Blogartikel auf einen Wikipedia-Beitrag verweise, wo es auch um das Thema CRM oder Customer Relationship Management geht, dann ist das auch ein positives Ranking-Signal, weil ich als Experte oder als Autor des Beitrags auf einen Inhalt verweise, der auch sehr seriös ist und eine hohe Wertigkeit hat. Und wenn man diese Optimierungspunkte schon mal bedenkt, das ist ja schon einiges, dann hat man auf jeden Fall schon mal alles richtig gemacht, um auch technisch gesehen vom Handwerklichen einen Inhalt so zu optimieren, dass er auch für Suchmaschinen gut auslesbar ist und dann auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser Inhalt gefunden wird.
Ja, und um auch da wieder die Brücke zu schlagen zum CRM-System, auch da sind natürlich immer SEO-Empfehlungen mit dabei, die man nutzen kann. Wenn man jetzt im Team keinen SEO-Experten hat oder keine Performance-Marketing-Agentur mit dabei hat, trotzdem aber will, dass seine Inhalte gefunden werden, dann gibt es schon mal einen sehr, sehr guten, eine gute Richtung vor, welche Wörter kann man nutzen und mit den Tipps, die du gerade eben gesagt hast, also auch, dass diese Range mit 1,5%, die kannte ich auch noch nicht, zum Beispiel, also auch solche Dinge damit einfließen lässt, dann ist man...
Sehr gut, ja, CRM-System ist natürlich ein gutes Stichwort, gerade bei Offline-Events, wenn man in der Offline-Welt unterwegs ist, Marketing-Events auch vielleicht unabhängig von der digitalen Welt hat, ist es immer sehr, sehr wichtig, dieses Event in seinem CRM-System zu protokollieren, damit man auch da sieht, okay, wie viele Kontakte wurden durch das Event beeinflusst. Wenn ich zum Beispiel das Event anlege und dann dort einen bestimmten Flyer verteile mit einem bestimmten QR-Code drauf, dass der einfach auch einer bestimmten Kampagne oder einem bestimmten Kanal zugeordnet werden kann. Wobei ich natürlich bei Offline-Werbung und Offline-Marketing auch immer hohe Streuverluste habe, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, über welche Quelle die jetzt gekommen sind. Das ist bei diesen ganzen digitalen Quellen, die wir jetzt genannt haben, ganz anders. Und deswegen sind auch meistens die digitalen Marketingkanäle einfach effizienter, weil man besser entscheiden kann, was läuft gut und was läuft nicht gut. Ja, vielleicht genau. Noch kurz zum Abschluss der Folge das Thema Marketing Automation. Also wenn so ein Kontakt dann mal etwas heruntergeladen hat oder sich zum Newsletter angemeldet hat und als Lead im CRM-System liegt, was kann man hier jetzt vielleicht abschließend im Marketing noch machen? Was sind so deine Best Practices oder Tipps, um diesen Kontakt auch aufzuwärmen und für die eigentliche Vertriebsphase dann vorzunehmen?
Ja, also die ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, sind natürlich erstmal wichtig, um Kontakte zu sammeln, um auch die Interessenten zu kennen und kennenzulernen. Es gibt natürlich immer die Quick Wins, gerade wenn man jetzt B2C-Unternehmen ist, dann kann man mit Call to Action auch sehr schnell Abschlüsse generieren bzw. Produkte verkaufen. Wenn man jetzt mehr auf dem B2B-Bereich ist, dann sind die Kaufzyklen ja meist ein bisschen länger, die Entscheidungsprozesse. Und da kommt dann eben vor allen Dingen auch die Automatisierung und die Inbound-Strategie mit dazu. Das heißt, wenn ich den Kontakt jetzt mal im CRM habe, weil er sich eine Werbeanzeige angeschaut hat, beziehungsweise sich was runtergeladen hat oder vielleicht auch über die anderen Kanäle gekommen ist, an dem Event teilgenommen hat, dann habe ich ihn im CRM und dann möchte ich ihn natürlich erstmal pflegen und nurturen, heißt es in dem Zusammenhang. Das heißt, ich bespiele ihn mit Content aus verschiedenen Richtungen und schaue, was klickt er und welche Dinge guckt er sich länger an, wo ist er interessiert. Und in einem modernen digitalen CRM wird das dann sogar auch schon automatisiert in einen Score übertragen. Also wird geschaut, wie aktiv ist er denn? Ist er auf der Webseite unterwegs? Hat er eine Mail geklickt? Und aufgrund der Klicks werden dann erstens ein Score gemacht oder ein Score ausgerechnet. Und auf zweiter Ebene kann ich aufgrund der Aktivitäten, was hat er geklickt, dann auch wieder neuen Content ausspielen. Also klickt er auf den einen Link, geht vielleicht eine Mail in diese Richtung los, hat er aber auf den anderen Link geklickt und interessiert sich für eine andere Dienstleistung, dann kann eine andere Mail ausgespielt werden. Oder was man auch tun kann, ist, wenn er jetzt die Mail gar nicht anklickt und gar nicht anschaut, dass er dann erstmal wieder in eine Retargeting-Sequenz kommt. Das heißt, er wird dann wieder mit neuen Werbeanzeigen bespielt oder mit neuen Touchpoints bespielt, um zu schauen, ist er denn überhaupt noch interessiert und würde er die vielleicht nochmal klicken und wird dann nicht aktiv über Mailings bespielt, sondern über Touchpoints, die nicht ganz so auffällig sind oder die nicht so in diesem direkten Kontext sind, sondern dann wieder über diese peripheren Touchpoints. Also da kann man sich dann ja eine Automatisierung aufbauen, die dann eben logische Abfolgen hat von Bespielung. Und wenn man dann diesen Score aufgebaut hat und der Interessent klar zeigt durch seine Aktivität, ja, ich interessiere mich für beispielsweise die Keyscannen. Da bin ich jetzt soweit, ich wäre jetzt kaufbereit, weil ich habe mir so viele Infos angeschaut, wo kann ich sie einsetzen, welche Farbe gefällt mir und so weiter. Dann kann der Sales übernehmen und kann dann direkt zum Telefon greifen, kann ihm einen Meeting-Link schicken und dann kann man eben direkt ins Gespräch kommen oder ihm vielleicht auch sogar einen Checkout-Link zukommen lassen, also direkt einen Kaufabschluss zukommen lassen, wo er dann auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit draufklickt, weil er davor schon mit den entsprechenden Infos bespielt wurde. Also das ist so ein klassischer Aufbau. Auch das hängt natürlich dann wieder damit zusammen, welches Produkt verkaufe ich und ist es erklärungsintensiv, dann ist vielleicht erstmal noch ein Gespräch mit drin in diesem ganzen Ablauf oder ist es vielleicht auch ein Produkt, was man schnell und einfach kaufen kann oder nochmal nachkaufen kann. Das kann ja auch ein Ding sein, dass man ein Produkt, ein Verbrauchsprodukt, was man immer wieder nachkauft, dass man ihn wieder bespielt nach einer bestimmten Zeit, wo das Produkt wahrscheinlich aufgebraucht ist. Also das sind so diese Automatisierungen, die dann im CRM-System auch automatisch angesprungen werden und ich mich darum, nachdem ich den Workflow oder diese Automatisierung aufgebaut habe, auch gar nicht mehr darum kümmern muss, sondern es wird in dem gewissen Zyklus und aufgrund verschiedener Trigger dann automatisch abgespielt und so werden diese Leads, die ich davor generiert habe, dann auch wirklich mit Futter, bespielt, damit sie dann auch wachsen und dann im Endeffekt ja geerntet werden können vom Sales-Team oder von meinen Marketing-Aktivitäten.
Ja, ein guter Tipp, den ich hier noch habe, ist, wir haben zum Beispiel auch mal geschaut in dem Projekt, wie viele E-Mails oder wie viele Sequenzen brauchen wir oder mehr, welche machen Sinn, welche funktionieren besser und schlechter als andere. Wenn es um Marketing Automation geht, dann geht es ja immer darum, proaktiv nochmal Touchpoints aufzubauen. Und ich finde immer diese Regel sehr gut, sich an diese 15 Touchpoints erstmal zu halten, die es braucht, um ein Kaufinteresse zu wecken und um ein wirkliches Geschäftsanbahnung zu ermöglichen. Und wenn man jetzt mal schaut, was hat dieser Kontakt an Touchpoints, bevor er sich registriert hat? Sagen wir ungefähr 5 bis 10 Touchpoints über Social Media oder über Inhalte, über Content Marketing. Wie viele braucht er dann noch, um diese 15 zu erreichen und das dann über einen Onboarding-Workflow oder über einen Marketing-Automation-Workflow aufzubauen? Also dann noch beispielsweise, wenn man sagt, okay, 5 bis 10 Inhalte haben diese Kontakte schon gesehen oder bekommen, bevor sie sich registriert haben, dann nochmal 5 E-Mails in eine Marketing-Automation zu packen und dann natürlich auch wieder themenrelevant, also rund um das Thema, wo sich der Kontakt zu registriert hat, aus demselben Themencluster. Und wenn es eben nur nur 5 oder nur 4 oder nur 3 Inhalte sind, beispielsweise eine sehr gute eine sehr gute Werbeanzeigenkampagne, die sehr gut funktioniert hat, sehr viele Leads generiert hat, die aber noch ganz, ganz vorne waren. Also zum Beispiel das Creative war einfach so gut, dass sich ganz viele Kontakte angemeldet haben. Oder bei Gewinnspielen ist das auch häufig, dass die Kontakte unbedingt an den Gewinnspielen teilnehmen, noch gar nicht viele Touchpoints aufgebaut haben, vielleicht beim ersten oder zweiten Touchpoint sind, aber trotzdem schon in dein CRM reingelaufen sind. Dann solltest du auch einen Marketing-Automation-Flow aufbauen, der 11 bis 15 Touchpoints oder einfach nochmal Elemente und Stufen beinhaltet, also der deutlich länger ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. So sind wir vorgegangen und so haben wir auch die besten Erfolge erzielt. Wenn es auf Marketing Automation kommt, dann sich da so an diese Zahl zu halten und je nachdem, wie das Konzept aufgebaut ist, wo der Lead hergekommen ist, dann auch diese Touchpoints darauf basierend aufzubauen. Gut.
Ja,
dann haben wir einiges beleuchtet.
War schon wieder eine Stunde durch, sehe ich auf unserer Uhr.
Genau.
Also man kommt da wirklich in die Tiefe rein, aber was ja auch schön ist. Aber an der Stelle kann ich auch sagen, gebt uns gerne Feedback zu den Themen, die euch vielleicht noch ein bisschen mehr interessieren. Wollt ihr noch ein bisschen mehr über Werbeanzeigen erfahren, wie man das Ganze aufbaut oder über das Thema SEO, dann machen wir da auch nochmal gerne gesonderte Folgen dazu. Das kann man auch auf jeden Fall in einzelnen Folgen nochmal beleuchten. Da gibt es sehr viele Dinge, die man da noch mit reinnehmen kann. Ich hoffe, wir haben es auf jeden Fall jetzt oberflächlich, aber relativ ganzheitlich beleuchten können, diesen Marketing-Teil. Und werden dann in den nächsten Wochen auch mal auf den Sales-Teil schauen, der dann nach der Automation kommen würde, im Flywheel, wenn man bleibt. Und dann natürlich auf den Kundenservice-Teil. Genau. Dann würde ich sagen, was sind deine letzten Worte für heute?
Genau. Ich würde an der Stelle noch sagen, ja, dann viel Spaß beim Marketing und beim Aufmerksamkeit erwecken und beim Bedarfe generieren. Viel Erfolg dabei. Wir sind sehr, sehr gespannt auf euer Feedback, welche der einzelnen heute angesprochenen Themenbereiche euch noch weiter interessieren würde. Und damit würden wir uns auch verabschieden und hören uns dann nächste Woche.
Ja, macht's gut.